Hüslop uncut.
Schönen guten Tag. Die Ampel ist Geschichte, nun wählt Deutschland. Doch wer regiert das Land künftig? War die Zustimmung der AfD im Bundestag ein Dammbruch? Und gab es schon mal solche Aggressionen und gar körperliche Attacken vor einer Bundestagswahl? Darüber und mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Patzelt.
Einen schönen guten Tag.
Herr Professor Patzelt, ich habe schon gesagt, wir haben jetzt einen ziemlich aggressiven Wahlkampf derzeit. Wir sehen auch, dass auf der Straße sich ganz viel tut. Darüber sprechen wir aber zunächst mal der Blick zurück auf die Ursachen dieser Aggression. Die finden sich Ende Januar, genauer gesagt am 29. und am 31. Januar im Bundestag. Erste Frage, was ist denn da passiert und was ging es denn da an diesen Tagen?
Um es hart zur Kenntlichkeit zu entstellen, die CDU, CSU hat sich erfrecht, bei einem Thema, das Grünen und Sozialdemokraten unangenehm ist, nicht nach der Pfeife dieser Parteien zu tanzen. Die CDU und die CSU waren so verblendet, dass sie doch glatt glauben, dass etwas dadurch nicht falsch wird, wenn es richtig ist, wenn die Falschen oder die für falsch gehaltenen dem zustimmen. In einer dritten Runde ausgedrückt, SPD und Grüne haben zum ersten Mal die Grenzen ihrer Vetomacht in der deutschen Politik erfahren. Zur eigenen Regierungszeit konnten sie durchregieren im Wesentlichen. Zur Zeit von Angela Merkel saß die begeistertste aller Grünen und sozialdemokratisch gesinnten Christdemokratinnen tatsächlich sogar am Steuer des Regierungsschiffes. Und diese Dominanz, die bricht jetzt zusammen. Und das war eben das erste Mal, dass die Grünen und die Sozialdemokraten und die Linken überhaupt ihre Vetomacht nicht gegenüber der Union durchsetzen konnten.
Jetzt ging es an diesem Mittwoch bzw. an diesem Freitag zum einen um den Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz, zum anderen um das Zustrombegrenzungsgesetz. Vielleicht können Sie mal für all diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt nicht so ganz firm mit den beiden Sachen sind, kurz zusammenfassen, worum ging es dabei?
Bei dem Fünf-Punkte-Plan ging es um fünf Punkte, mit denen ein politischer Neuanfang gerade bei der Regulierung der Migration geschafft werden soll. Und bei dem Zustrombegrenzungsgesetz geht es um ein Zusammenziehen von Positionen, die sich in SPD-Parteiprogrammen und Wahlprogrammen finden, von bereits getroffenen Regierungsbeschlüssen, die aber insgesamt, wenn das Gesetz überhaupt in Kraft hätte treten können angesichts der Vetomöglichkeiten des Bundesrates, ging es darum, eine veränderte Migrationspolitik auch gesetzgeberisch aufzusetzen. Und das lief dem zuwider, was seit Angela Merkels Zeiten als deutsche Staatsdoktrin gilt, nämlich, dass nichts auf der Welt einen Menschen daran hindern darf, an der deutschen Grenze aufzutauchen, Asyl zu sagen und dann so lange im Lande zu bleiben, bis er oder sie definitiv nicht mehr ausgeschafft werden kann, wie die Schweizer das formulieren.
Jetzt hatte die AfD, Sie haben es schon angesprochen, die AfD hatte diesem Antrag der Union zur Mehrheit verholfen. Die einen haben danach gesagt, das war ein Dammbruch. Die anderen haben gesagt, das war ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Wie sehen Sie das?
Das hängt vom Blickwinkel ab. Und weil ich als Politikwissenschaftler die Praxis der Multiperspektivität und des Perspektivenwechsels mir angeeignet habe, werde ich beide Perspektiven beschreiben, freilich nicht ohne sozusagen ein gewisses Maß an Suffisanz beizufügen. Das Ganze ist ein demokratischer politischer Vorgang insofern, als ein Parlament dafür da ist, sich Gedanken darüber zu machen, welche Politik das Parlament unterstützen will, bei Gesetzen oder bei Anträgen, die Regierung möge so oder so handeln. Und dann überlegen sich die Abgeordneten, welche Politik sie tragen wollen. Und oft genug haben sich viele, wie mir scheint nicht ganz zu Recht, aber viele haben sich darüber beklagt, dass es stets dieses einheitliche Abstimmungsverhalten der Fraktionen gibt, dass man eigentlich gar nicht ins Plenum gehen muss, weil davor ja schon ausgekaspert ist, wie denn die Entscheidung abgeht und weil ja kein einziger Abgeordneter dann anders abstimmen wird können, als die Fraktionsführung will. Das war diesmal nicht der Fall. Eigentlich nennt man sowas unter anderen Umständen eine Sternstunde des Parlamentarismus. Und da unser Parlament ja nicht von der Obrigkeit handverlesen ist, sondern von der Bevölkerung in freien Wahlen gewählt wird und noch dazu nach einem Verhältniswahlrecht, ist es dann so, dass sich in parlamentarischen Mehrheiten durchaus das widerspiegelt, was die Bevölkerung zumindest zum Wahltag politisch an Präferenzen gehabt hat. Insofern war es tatsächlich ganz normal praktizierte Demokratie, worüber viele Leute eigentlich froh sein könnten. Sie merken meine sanfte Ironie im Vergleich zu dem, was ich über das klagende Fraktionszwang gesagt habe. Zum anderen war es natürlich ein Dammbruch, bloß auch den beleuchte ich etwas anders, als er gemeinhin beleuchtet wird. Schauen Sie, Sozialdemokraten und Grüne unter tätiger Mithilfe von vielen überzeugten Merkel-Anhängern in der Union haben folgenden Damm aufgerichtet. Die Union muss stets mit Sozialdemokraten und Grünen sich politisch absprechen und nur das, was Sozialdemokraten und Grünen akzeptieren, darf die CDU im Parlament wollen, denn auf der anderen Seite des Damms, der durch diese Vorschrift errichtet ist, befindet sich die Horde der AfD. Und die Horde der AfD, die muss von dem, was die demokratischen Parteien machen, so fern wie möglich gehalten werden, wenn diese Demokratie bestehen soll. Und aus dieser Perspektive war es natürlich ein Dammbruch. Zum ersten Mal hat die Union nicht gekuscht und nicht einfach das getan, was Sozialdemokraten und Grünen wollten, nämlich dem, was die Sozis an anderen Stellen schon einmal beschlossen hatten, zur Gesetzeskraft zu verhelfen. Das ist im Grunde das, was geschehen ist. Die Linke schäumt, weil ihre bislang erfolgreichen Erpressungsversuche der Union gegenüber ein erstes Mal im Bundestag nicht funktioniert haben.
Wie geht es denn jetzt mit dem Zustrombegrenzungsgesetz weiter, Herr Professor Patzelt?
Dieses Gesetz verfällt der Diskontinuität. Das heißt, der alte Bundestag hat es nicht beschlossen. Folglich liegt es nicht auf der Tagesordnung des neuen Bundestages. Und der neue Bundestag, wie auch immer er aussehen wird, dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit irgendein Gesetz einbringen, das die Migrationsthematik gründlicher regelt, als sie bislang geregelt ist. Das alte Gesetz ist passé, aber natürlich kann niemand daran gehindert werden, von den neuen Abgeordneten das alte Gesetz erneut einzubringen. Ob sich das so ereignet, ja, das werden wir in 4 Monaten wesentlich besser wissen als heute.
Sie haben den Damm angesprochen, den es gibt. Andere sprechen ja auch von der Brandmauer der Union rüber zur AfD. Wie ist es denn eigentlich? Ist diese Abgrenzung letztlich nur ein Kontrollinstrument von SPD, Grünen, Linkspartei, um die Union so an der Kandare immer zu halten? Oder was steckt dahinter?
Auch da gibt es verschiedene Sichtweisen und Leute folgen verschiedenen Sichtweisen. Es gibt unter den Grünen, den Linken und den Sozialdemokraten eine ganze Menge von Menschen, die wirklich glauben, die AfD besteht im Wesentlichen aus Nazis und jedes Eckchen, Fietzelchen, Macht, welches die AfD Hände bekommt, wird dazu genutzt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und folglich sind wir im Grunde Anfang Januar 1933 und müssen folglich die verbleibenden wenigen Wochen dafür nutzen, die Wiederkehr des deutschen Faschismus zu verhindern. Das glauben manche wirklich. Und deswegen hängen sie mit aller Inbrunst an der Vorstellung zwischen der lodenden rechtsradikalen Glut und der gesättelten bundesdeutschen Demokratie müsse eine Brandmauer errichtet werden, auf dass diese Glut nicht übergreift, die ja in der Sichtweise dieser Leute von der AfD auch in der Mitte der Gesellschaft ständig geschürt zu werden versucht. Ich hoffe sehr, dass nicht alle bei Sozialdemokraten, Grünen und Linken mit dieser Schlichtheit des Gemüts die politischen Probleme betrachten und dass sie sich wenigstens zu jenem Zynismus durchringen können, den ich jetzt beschreibe. Die Rede von der Brandmauer sichert, dass die rechte Bevölkerungsmehrheit, wenn man AfD, CDU und FDP Stimmenanteile zusammennimmt, dass die rechte Bevölkerungsmehrheit niemals eine rechte Parlamentsmehrheit gegenübergestellt bekommt. Anders formuliert, die Brandmauer sichert, dass die linksgrüne Minderheit im Bundestag und in der Bevölkerung weiterhin die deutsche Politik gestalten kann und sei es durch Erpressungsmöglichkeiten, die sich aus Vetorechten ergeben. Das ist ein legitimes politisches Begehren durch politische Schachzüge, den Gegner daran zu hindern, das zu tun, was er will. Es ist nichts Illegitimes daran. Zum Problem wird die Sache freilich, wenn die Bevölkerungsmehrheit, wie vorhin ausgeführt, eine Mitte-Rechts-Regierung offenkundig will, aber stets nur unter dem Druck der Linken eine Mitte-Links-Regierung gegenübergestellt bekommt. Dann leidet die Legitimität unseres Staatswesens und wird eine Partei, die jetzt schon sich im Vergleich zu den Anfängern radikalisiert hat, bei der nächsten Wahl in die Nähe der absoluten Mehrheit auf Bundesebene gelangen können. Und das wiederum sehe ich mit Sorge, weswegen ich ja gesagt habe, ich hoffe, dass manche aus den sozusagen vor dem neuen Faschismus Zitternden wenigstens so zynisch denken können, dass sie begreifen, dass das, was sie tun, etwas ist, was sie aus anderen Motiven, also aus hehren antifaschistischen Überlegungen tun wollen und dass sie damit, selbst wenn sie glühend unsere Demokratie verteidigen wollen, ihr mittelfristig bereits abgrundtief schaden.
Wenn, wie Sie sagen, die Mehrheit eigentlich eine Mitte-Rechts-Regierung sich wünscht, die Mehrheiten sind ja da, wenn man auf die Umfragewerte schaut, aber immer Mitte-Links serviert bekommt, mit einem ordentlich linken Einschlag, muss man ja auch sagen, wie lange lässt sich das dann noch so durchhalten?
Das lässt sich unter den Bedingungen einer Demokratie, die ja bestehen und die so schnell nicht abgetragen werden können, die lässt sich unter solchen Umständen nicht allzu lange durchhalten. Gewiss, man kann über Internetkontrollen, Meldestellen für Hassrede, auch unterhalb der Grenze der Strafbarkeit, man kann durch Demonstrationen gegen rechts, man kann durch Einschüchterungen von nicht mittigen Politikern, also der CDU ebenfalls, die inzwischen offenkundig eine rechte Partei ist, die genauso wie die AfD verboten werden soll, wie man unlängst in Berlin hören und lesen konnte. Man kann durch diese Repressionsmaßnahmen, die ich umrissen habe, natürlich die Bevölkerung daran hindern, sich entsprechend zu artikulieren. Aber spätestens am Wahltag ist es so, wie Gregor Gysi einst gesagt hat. Er sagte, pfiffig wie er ist, am Wahltag könnte er ruhig die PDS wählen, die damals sehr verpönt gewesen ist. In die Wahlkabine schaut er heutzutage niemand rein und ihr seid frei bei der Ausfüllung des Wahlscheins. Das ist heute genauso. Infolgedessen erleben so manche Leute ein blaues Wunder, wenn sie die AfD Balkan am Wahltag mit den Grünen oder sozialdemokratischen Balken vergleichen. Und natürlich ist eine Regierung, die stets sozusagen zum Misstrauen bei der Bevölkerung führt, die stets in der Popularität unterliegt, die folglich auch stets inneren Streit hat, weil sie nicht von großer öffentlicher Zustimmung getragen wird. Natürlich ist eine solche Regierung auch in sich instabil, insbesondere in Zeiten, in denen es tatsächlich so ist, wie eine Mehrheit der Bevölkerung fühlt, nämlich dass wir zum Schutz unserer Sozialsysteme, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, zum Schutz der Wohnungsbau- und Wohnungskapazitäten, zum Schutz der überlasteten öffentlichen Verwaltung die Migration begrenzen müssen. Und folglich wird eine solche Regierung das traurige Schicksal der Ampelregierung erleiden. Man springt los und behauptet, Deutschland wird modernisiert und zwar in allem Respekt voreinander. Und dann kommt es zum Hauen und Stechen, dass die ehemaligen Koalitionäre alle Eide jetzt ablegen, dass sie miteinander ganz gewiss nicht wieder regieren wollten.
Wir müssen mal, Sie haben jetzt schon die Furcht vor einem Erstarken des Faschismus angesprochen und auch das Stichwort 1933. Wir sprechen mal über die Demos, die jetzt nach den Ereignissen Ende Januar entstanden sind, sehr schnell entstanden sind. Und wir müssen mal sprechen auch über die Aggression, die jetzt im Wahlkampf herrscht, auch die Angriffe, die es mittlerweile gibt. Fangen wir mal mit den Demos an. Es wurden sehr, sehr schnell Demos gegen rechts organisiert. Die CDU war immer ausdrücklich mitgemeint, das wurde sehr schnell klar. Auch Merz wurde direkt als Nazi oder Faschist gebrandmarkt. Was sich ganz viele Menschen gefragt haben, ist, wie hat man es geschafft, innerhalb von so kurzer Zeit abertausende Menschen in den Städten auf die Straßen zu bekommen? Herr Professor Patzelt, wie klappt das? Was steckt da für eine Logistik, muss man letztlich sagen, dahinter?
Zwei Faktoren wirken hier zusammen. Manche Leute, ich wiederhole mich, in Deutschland sind wirklich davon überzeugt, dass der Faschismus, was immer er in diesem Fall konkret sein soll, dass der Faschismus unmittelbar droht und haben den Eindruck, man muss doch etwas tun. Auch ich muss etwas tun. Ich kann doch nicht zu Hause sitzen und die Faschisten an die Macht kommen lassen. Und dann wundere ich mich, wenn ich eines Tages im KZ lande, wie mancher spätere Widerständler aus dem Dritten Reich dann zu berichten wusste. Das kann nicht sein. Es gibt also eine Empörungs- und Protestbereitschaft. Und dann braucht es natürlich Organisatoren. Da gibt es zivilgesellschaftliche Vereinigungen, die wie die Omas gegen Rechts im kleinen Bereich, wie Campact im großen Bereich. Und dann könnten wir noch viele andere, je nach Ort, wo sie sich betätigen, verschieden anführen, die nicht unüppig finanziert sind aus Mitteln, aus dem Programm Demokratie jetzt oder Demokratie fördern, welches aus dem Bundesministerium von der Frau Paus da bezahlt wird, aus anderen Töpfen, weil ja der Staat es sich zu Recht eingelegen sein lässt, als Basis für Demokratie, Zivilgesellschaft zu fördern. Aber auf die Idee war man früher ja nicht gekommen, dass zivilgesellschaftliche Vereinigungen sich im Wesentlichen als Vorfeldtruppen von Linksgrün verstehen. Und man war früher auch noch nicht auf den Gedanken gekommen, der jetzt freilich auf europäischer Ebene auch immer sichtbarer wird, dass Leute, die Exekutivmacht ausüben und über Geld verfügen, sich eigene Vorfeldorganisationen schaffen, die dann je nach politischer Lage und Opportunität und Notwendigkeit sehr schnell die Organisationsmittel haben, vor Ort die notwendige Veranstaltungstechnik aufzufahren und Leute in Bussen, meistens dann aus öffentlichen Mitteln gefördert, zusammenzukarren, damit große Demonstrationen entstehen. In Berlin brauchen sie nicht viele Busse, da ist die Stadt groß und zahlreich und links genug. Das geht dann mit der Straßenbahn und mit der U-Bahn und mit der S-Bahn. Aber im ländlichen Bereich, wo es aber auch solche Demonstrationen gegeben hat, oder in Kleinstädten, braucht es derlei Logistik sehr wohl. Also die Wahrheit ist, was zivilgesellschaftliche Protestaktionen sind, sind Aktionen von Vorfeldorganisationen, von Sozialdemokraten, Grünen und Linken, mit denen gezeigt werden soll, die Deutungshoheit und die Hoheit auf den Straßen, die haben weiterhin wir. Und dann könnte man das Liedchen aus dem Beginn der Hochzeit des Figaro von Mozart zitieren, wo der Figaro singt, will der Herr Graf den Tanz mit mir wagen, spiele ich ihm auf. Ja, und das ist es. Wenn die Regierung recht sein will, dann werden wir auf den Straßen zeigen, wo es wirklich lang zu gehen hat. Und nachdem das bei der Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen geklappt hat, ja, warum soll das dann scheitern, wenn, mit welchen Stimmen auch immer, der Faschist Merz zum Bundeskanzler gewählt worden ist?
Weil Sie den Punkt Steuermittel schon angesprochen haben. Es gibt gerade eine sehr, sehr heiße Debatte im Netz darüber, wie es eigentlich sein kann, dass eine Regierung ein Vorfeld finanziert, das dann wiederum auf den Straßen gegen die Opposition oder auch gegen Regierungskritiker zu Felde zieht. Wie sehen Sie das?
Wer vernünftig denkt und systematisch denkt in den Denkfiguren der pluralistischen Demokratie, der kann bloß sagen, auf die Idee, dass sowas je in einer lebendigen pluralistischen Demokratie sich ereignen könnte, sind wir eigentlich nie gekommen. Denn das ist genau das, was in den wunderbaren Staaten des real existierenden Sozialismus als Vorfeldorganisationen der herrschenden Partei sich immer wieder aufgeführt hat, die ja nach Lenins Lehre der Transmissionsriemen des Willens der politischen Vertretung der Arbeiterklasse und so weiter gewesen ist. Was wir hier sehen, ist anscheinend wirklich ein Grundtyp linken Denkens, der da lautet, die Staatsgewalt ist nur dann in guten Händen, wenn sie in unseren Händen ist. Wir müssen folglich alles dafür tun, dass in unseren Händen bleibt und zunächst einmal in unsere Hände kommt. Wenn wir das Ganze Zivilgesellschaft nennen, ja, das ist die Bündnistaktik, die Kommunisten vor ihrer Machtübergreifung auch immer angewendet haben, wenn sie bürgerliche Parteien umgarten. Das sind dann zivilgesellschaftliche Organisationen, die kriegen wir durch Umschichtungen der Mehrheitsverhältnisse in den Führungsorganen schon auf unseren Kurs. Und wenn wir nur sozusagen das Edle an politischen Zielen betonen, die Menschenwürde, die Menschenrechte, die Überwindung von Chauvinismus und Nationalismus, die Überwindung des Krieges, außer wenn es gegen Russland in die Ukraine geht und so weiter, dann werden die schon auf unsere Linie einschwenken. Und haben wir erst einmal Regierungsämter inne und können öffentliche Gelder ausreichen, na ja, Gott, also wer beißt schon die Hand, die ihn nährt?
Jetzt ist es ja so, ich habe schon gesagt, selbst Friedrich Merz wird mittlerweile als Nazi und Faschist bezeichnet, FDPler auch. Wenn alles und jeder ein Nazi, ein Faschist ist, Herr Professor Patzelt, entwertet man dadurch nicht irrsinnig diese Begriffe zum Ersten und zum Zweiten? Was bleibt dann noch übrig an, ich sag mal, legitim im politischen Spektrum? Nur noch Grün und Rot?
Also erstens verharmlost man in einer abscheuerregenden Weise den Faschismus und den Nationalsozialismus, wenn man einen jeden, der einem nicht passt, weil er rechts von einem steht, als Faschist bezeichnet. Ich weise darauf, dass die Kommunistische Partei Deutschlands in Weimarer Zeiten auch geruhte, die Sozialdemokraten zu bezeichnen als Sozialfaschisten, weil sie eben rechts von der die reine Lehre vertretenen KPD gestanden hat. Also es ist eine verabscheuungswürdige Verharmlosung des verbrecherischen Nationalsozialismus und Faschismus. Und das andere ist dann, es ist eine völlige inhaltliche Entleerung des Begriffes. Er bedeutet dann nichts mehr. Dann kann man sich aber auch über historisch-politische Tatbestände nicht mehr vernünftig verständigen. Und im Grunde bleibt einem an dieser Stelle auch nur die Flucht in Ironie, Zynismus und so weiter und kann sagen, ja, diese ganzen Leute, die überall Faschisten wittern, die gleichen jenem Mathematiker, der in die Wüste geschickt wurde, um Löwen zu fangen. Wie stellte er das an? Er stellte in der Wüste einen Käfig auf, setzte sich hinein und definierte sich als draußen. Damit waren sämtliche Löwen gefangen. Und auf diese Weise gibt es die Guten, die Antifaschisten, die bauen den Käfig auf, definieren sich als die Guten und alles andere sind die bösen Faschisten, die man dann idealerweise als Zivilgesellschaft mit staatlichen Mitteln hetzt.
Was bedeutet denn diese extreme Polarisierung und auch diese Aggression fürs politische, aber auch fürs gesellschaftliche Miteinander jetzt?
Sie bedeutet überhaupt nichts Gutes. Schauen Sie, das Problem ist ja nicht der Streit oder der Konflikt. Freiheitliche Gesellschaften leben vom Konflikt. Konflikte spalten ja nicht eine Gesellschaft, sondern Konflikte, zivilisiert ausgetragen, halten eine Gesellschaft zusammen, weil ja die Zelebrierung von Übereinstimmung und Konsens ja was fassadenartig Heuchlerisches hat. Nur der offen und fair ausgetragene Konflikt, der dann mit einer einvernehmlichen Entscheidung endet, hält eine Gesellschaft zusammen, stabilisiert sie und legitimiert sie. Folglich ist gegen Konflikt nichts einzuwenden. Wenn aber der Konflikt so ausgetragen wird, als stünden die unbefleckt Guten gegen die absolut Bösen, als ginge es um Gott gegen den Teufel, dann erreicht der Konflikt so tiefe emotionale Schichten in Menschen, dass sämtliche rationalen Sperren fallen, dass sämtliche vernunftgemäßen Sicherungen durchbrennen. Da verbeißt man sich ineinander, wie man es ja sieht, wenn ein harmloser Mensch, naja, so ganz harmlos ist er nicht, wollen wir zumindest hoffen, wie Friedrich Merz sozusagen mit Adolf Hitler gleichgesetzt wird. Und Achtung, man erträgt ja noch ein gewisses Maß an Folkloristik. Als Franz Josef Strauß noch in der aktiven Politik war, 1980 gar es wagte, noch dazu als Bayer, um das Amt des Bundeskanzlers zu kämpfen, da hat man den Namen Strauß seitens der politischen Linken systematisch mit der SS-Rune geschrieben. So als ob das keine Verharmlosung der SS und des Nationalsozialismus wäre, aber schwamm drüber. Und dann wurde es zur Folklore, wann immer Politiker, es konnten auch PolitikerInnen sein, auf Wahlplakaten abgebildet sind, dann gehört es fast dazu, dass man ihnen einen Hitlerbart anmalt. Das ist noch das Folkloristische, was schon entgleisend ist. Aber wenn dazu die echte Überzeugung kommt, ja, dann steht Gut gegen Böse, dann ist das Freund-Feind-Verhältnis das Zentrale von Politik. Und wenn es um den Kampf zwischen Freund und Feind geht, da gilt es um Sieg oder Niederlage. Und dann verschwindet die ganze Zivilisiertheit, die eine pluralistische Demokratie ausmacht.
Es hat nicht lang gedauert. Noch bevor es die Demos gab, da gab es schon Proteste vom Konrad-Adenauer-Haus. Dann kamen die Demos und ich habe gesagt, mittlerweile hat sich das ja deutlich verschlimmert. Also wir haben jetzt mittlerweile offen Angriffe auf Wahlkampfhelfer, wir haben Attacken auf Büros, Das sind Dinge, die kennt die AfD schon seit Jahren. Das war man jetzt bei CDU und CSU und auch FDP so noch gar nicht gewöhnt, ist also entsprechend geschockt. Wir haben vorhin über den Dammbruch gesprochen. Ist denn der Dammbruch, dass da was mit Stimmen der AfD beschlossen wurde, oder ist der Dammbruch, dass man jetzt Gewalt offensichtlich als ein legitimes Mittel begreift?
Der Dammbruch ist natürlich, dass man Gewalt als ein legitimes Mittel begreift. Und der geistige, der intellektuelle Zusammenbruch ist der, dass man der AfD sozusagen die originäre Gewalt andichtet, weil es sie gibt, bedroht sie unsere Demokratie. Und im Grunde üben wir ja nur das Widerstandsrecht des Artikels 20.4 Grundgesetz aus, wenn wir denen, die sich mit den Faschisten von der AfD verbündern, vor ihre Parteizentralen in Berlin oder sonst wo rückt und sie auch dann körperlich mit jener Gewalt bedroht, die sie offenkundig befürworten, denn sonst hätten sie mit den Faschisten von der AfD ja keine gemeinsame Sache gemacht. Das ist der intellektuelle Dammbruch, wenn da überhaupt ein Damm ist. Das ist der intellektuelle Zusammenbruch. Und ansonsten eben der reale Dammbruch ist der, wenn in der Politik, die auf Konflikte gegründet sein muss für eine freiheitliche Gesellschaft, wenn die Konflikte angefangen werden, gewaltsam ausgetragen zu werden. Und wenn dann Leute Parteizentralen oder Parteibüros besetzen und von den dortigen Mitarbeitern verlangen, sie sollten sich, wenn sie mit dem Leben oder unbeschadet, zumindest am Leibe, davonkommen wollten, jetzt als Faschisten erklären, ja, dann kann ich, gestellt durch zynische Interpretationen, affirmativ zynische Interpretationen der RAF-Zeit sagen, dann wird es allmählich Zeit, dass man CDU-Kreisvorsitzende entführt, dass man denen ein Schild umhängt, Gefangener des antifaschistischen Widerstands, und dass man Forderungen erhebt, entweder es wird bis zu der und der Zeit bekannt, dass man sich selbst als CDU-Kreisvorsitzender für den Faschismus engagiert hat, oder es würden andere Leute entführt und Parteizentralen brennen. Achtung, ich sage nicht, dass das so kommen wird oder dass das so gewollt wird. Und das liegt genau in der Eskalationsspirale. Die Autos von missliebigen Politikern, die sind schon abgefackelt worden, von Polizeiautos ganz zu schweigen. Bei öffentlichen Veranstaltungen, volksfestiger Art, die dann umfunktioniert werden, greift man Rettungskräfte und Sicherheitskräfte an und spielt den Bürgerkrieg. Bis hin zu dem Punkt, dass man mit den Verbündeten der faschistischen AfD genauso umspringt. Es ist wirklich nur ein kleiner Schritt. Ich hoffe sehr, dass wir das nicht im Wahlkampf sehen. Ich hoffe sehr, dass wir das nach der Wahl von Friedrich Merz mit gleich welchen Stimmen auch zum Bundeskanzler auch nicht sehen. Aber ich wäre nicht im Mindesten überrascht, wenn es so weit käme.
An der Stelle würde ich nämlich gerne einhaken, weil Sie haben die RAF und die Eskalation schon angesprochen. Und es gibt wiederholt die Befürchtung, dass sich jetzt einzelne Menschen bemüßigt fühlen könnten, sich immer weiter zu radikalisieren und dann in so einer Organisation, wie auch immer die dann genannt ist, zusammenzuschließen. Ich höre schon raus, unwahrscheinlich ist es nicht.
Ich will nicht sagen, dass es wahrscheinlich ist. Ich will sagen, es ist möglich und es ist eine Entwicklung, die in der Radikalisierungslogik drinnen liegt. Schauen Sie, die RAF-Leute haben ja auch behauptet, wir leben in einem faschistischen Staat und man müsse lediglich dem faschistischen System die Maske vom Gesicht reißen. Die haben sich ja nicht entblödet, die Olympischen Sommerspiele von 1972 in München als eine gigantische Notstandsübung darzustellen. Solche politischen Rindviecher, die gibt es auch in der Gegenwart, die sterben zu keiner Zeit aus. Und wenn die sich getragen fühlen von anderen, die sagen, es muss ja jemand was tun, und dann in sich den Drang fühlen, jetzt der Held zu sein, der nun wirklich die Freiheit vor dem Faschisten endlich rettet, ja, dann kommt es zu solchen Kurzschlusshandlungen. Mich würden sie nicht wundern, aber weder sage ich, das ist wahrscheinlich, noch sage ich, das wird so kommen. Aber es ist nicht auszuschließen. Wir sollten den falschen Weg, auf dem wir uns befinden, möglichst schnell als falschen Weg erkennen und ihn verlassen.
Was wäre denn dazu jetzt nötig? Also was könnten zum Beispiel auch die Parteispitzen von Linkspartei, Grünen und SPD dazu beitragen?
Naja, wenn die Parteispitzen der von Ihnen genannten Parteien nicht wirklich davon überzeugt sind, dass die CDU den Faschisten die Hand gibt, weil die AfD aus lauter Nazis besteht. Wenn sie das nur aus taktischen Gründen machen, sollten sie diese taktischen Spielchen unterlassen. Denn die haben in der wirklichen Welt sehr langfristige Folgen. Wenn freilich, was mir der Fall zu sein scheint, etliche in den Spitzenpositionen von Grünen, SPD, Linkspartei und so weiter wirklich überzeugt sind, dass das jetzt der antifaschistische Endkampf sein muss, ja, dann wird sie keine noch so ernst gemeinte Kapuzinerpredigt vom weiteren Versündigen an unserer freiheitlichen Ordnung abhalten.
Was machen denn diese Angriffe, diese körperlichen Attacken mittlerweile, also nicht nur verbale, sondern körperliche Attacken mit einer Partei, aber auch mit den einfachen Menschen, die am Wahlkampfstand stehen und dort für ihre Partei werben?
Die Reaktionen sind unterschiedlich. In der AfD hat der von Anfang an entsprechend gefühlte Widerstand dazu geführt, dass die Radikalen sich durchgesetzt haben, weil die weniger Radikalen irgendwann gemerkt haben, es gibt eh keine Chance, dass wir uns mit vernünftigen Positionen durchsetzen. Und die Gegenmaßnahmen haben dann zu einer Radikalisierung samt Wagenburg-Mentalität geführt. Deswegen heutige AfDler sagen, ihr von der CDU, was habt ihr euch denn so? Wir erleben das seit vielen Jahren, hat uns nicht geschadet, wir werden sogar stärker, also jammert nicht so herum, nehmt euch ein Beispiel an uns. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und die funktioniert natürlich nur, wenn man sich sozusagen in einer Gesinnungs- und Handlungsgemeinschaft weiß, wo der eine den anderen auch unterstützt und dann nicht fallen lässt. Ansonsten, für den Einzelnen macht es unglaublich viel aus. Denn ob ich nun sozusagen ganz normal und unbefangen mich ans Plakate aufhängen mache oder an den Häuserwahlkampf, dass ich an Türen klopfe, in Treppenhäuser gehe, nicht annehmen, dass ich deswegen verprügelt werden könnte. Wenn mir das einmal widerfahren ist, ja, dann gehe ich anders um. Dann nehme ich dann plötzlich nicht mehr die Normalität einer pluralistischen Demokratie liberaler Art wahr, sondern ich nehme wahr, ein verhärtetes, im Vorfeld des Bürgerkrieges sich hineinhalluzinierendes, polarisiertes Gemeinwesen, indem man sich dann am besten auf die Beobachterrolle zurückzieht, wenn man nicht gleich zum übergriffsgehärteten Aktivisten wird. Es ist nicht gut, denn eine liberale Demokratie braucht auch sozusagen Schutzräume, Schonräume, wo es nicht gleich handfest zur Sache geht. Es kann ja schon unangenehm sein, bloß mit anderen streitig zu diskutieren. Das auszuhalten kann man von jedem verlangen. Aber bedroht zu werden, das muss man nicht von jedem verlangen. Und nachdem Demokratie ein Mindestmaß an praktischem Mittun braucht, das sich nicht nur im Ankreuzen des Wahlscheines erschöpft, untergraben wir auf diese Weise genau die Grundlagen einer lebendigen Demokratie. Und das Fatale ist, dass Leute, die sich so verhalten, ganz gleich, ob sie jetzt als AfDler grüne Stände, Wahlkampfstände kaputt machen oder ob als linke AfDler entsprechend oder CDUler inzwischen auch vermöbeln. Das Schlimme ist, dass diese Leute das ab und zu mit dem Gefühl tun, sie täten ja etwas Gutes. Sie würden dem Land nützlich sein und der Demokratie förderlich. Was eine so völlig falsche Bewusstseinslage ist, dass man wirklich fragen muss, was alles ist denn bei unserer politischen Bildung, auf der politischen Herzensbildung, misslungen, dass es überhaupt so weit kommen konnte.
Jetzt ist eine Frage, die man im Netz die letzten Tage immer wieder liest, ist, ob jemals schon mal so ein aggressiver Wahlkampf erlebt wurde. Ich gebe die Frage mal weiter. Ist das jetzt ein Wahlkampf einfach nur mit der normalen Härte wie alle anderen Wahlkämpfe auch oder sticht das jetzt schon mal besonders raus? Also wenn man zum Beispiel auch sieht, wir hatten jetzt die Tage erst auch mediales Eingreifen, im Spiegel gab es so einen gefakten Leserbrief, wo man dann zurückrudern musste zum Beispiel. Also ist das jetzt schon außergewöhnlich oder noch ganz normal?
Stellen wir fest, wir hatten in Deutschland auch schon harte Wahlkämpfe. Einer der härtesten war der Wahlkampf von Franz Josef Strauß, der ja unter erheblichem Polizeischutz nur stattfinden konnte, wo die Veranstaltung geschützt werden mussten, Sprechchöre auftauchten und so weiter, wo es extrem hässlichen Szenen, etwa bei Straußens Auftritt in Wackersdorf, damals Baustelle eines atomaren Zwischen- bzw. Endlagers kam. Wir hatten auch den Raketenwahlkampf, ob nämlich die neu gewählte Kohl-Regierung, die sich dann den Bundestagswahlen gleich stellte, die NATO-Nachrüstung vollziehen solle oder nicht, wo natürlich das Aufwühlthema war, wenn jetzt diese Mittelstreckenraketen und die Marschflugkörper bei uns stationiert werden, ja, bricht dann nicht der Dritte Weltkrieg aus? Müssen wir jetzt nicht die Zukunft der Erde sichern? Also diese der Emotionen, die gab es schon. Aber es war lediglich im Fall von Strauß und auch nicht so dicht wie heute, die deutsche Geschichte, der Kampf gegen den Nationalsozialismus, Abschaffung der Demokratie, das zentrale Thema. Strauß wählt eine Reizfigur, aber man merkt ja auch, dass Bayern ja durchaus keine faschistische Demokratie unter der langjährigen CSU-Herrschaft geworden war. Das ist bei der Verteufelung, zu Recht oder zu Unrecht, muss man hier nicht diskutieren, der AfD anders. Es gibt ja schon seit einem Jahrzehnt jenen Boden, jenen wohlgenährten Boden, auf dem diese Gewalttätigkeit und Überzeugung, dass er eigentlich gut gediehen und gewachsen ist. Und folglich sage ich, einen Wahlkampf mit dieser Selbstverständlichkeit, dass der andere kein Gegner, sondern ein Feind ist, ein Wahlkampf mit der Gewissheit, dass man sich nicht am Geist der Demokratie versündigt, sondern nachgerade stärkt, wenn man politischen Gegnern gewalttätig kommt, der ist bislang einzigartig. Und wollen wir dann ironischerweise noch anfügen, dass durch sämtliche Parteien, mit Ausnahme der AfD natürlich, ein Respekt- und Fairnessabkommen geschlossen haben. Wie viel Wert muss man denn auf politische Vereinbarungen noch legen, wenn man sich jetzt die Aktionen der am Pakt beteiligten Sozialdemokraten und Grünen gegen die CDU ansieht?
Jetzt ist die Sache die, dieser Wahlkampf, dieser hitzige Wahlkampf wird irgendwann enden. Und dann müssen die, die sich zuvor noch teils übelst beschimpft haben, irgendwie miteinander zusammenarbeiten, vielleicht sogar miteinander koalieren. Wie soll das denn dann funktionieren, ohne dass es komplett skurril wirkt?
Tja, es gibt ein altes römisches Sprichwort, das auf Latein zu zitieren mir Spaß macht. Ich unterlasse es aber, damit wir nicht zu bildungsbürgerlich werden. Das besagt auf Deutsch, was immer du tust, tue es mit Bedacht und bedenke, was dabei am Ende herauskommt. Und diesen lateinischen Satz, den sollten sich auf Latein, auf Deutsch, in gleich welcher Sprache, unsere Spitzenpolitiker und auch die minderen Ränge jeden Tag vor Augen führen. Denn solange Demokratie vernünftig funktioniert, muss man nach einer Wahl sich ins Benehmen setzen können miteinander. Da dürfen die Wunden nicht zu tief sein. Und wenn man freilich die Verwundungen bloß simuliert und für die Bevölkerung ein Schauspiel aufführt, das wie beim Wrestling gar nicht ernst gemeint ist, dann mit Verlaub verarscht man die Bevölkerung und erweckt dort Emotionen, welche das diese Emotionen erregende Spitzenpersonal offenkundig gar nicht empfindet, sondern nur simulativ vorblendet. Verstehen Sie, auch all das versündigt sich an den Leitgedanken pluralistischer Demokratie und beschädigt unser politisches System zutiefst. So, und das Besondere am Ausgang dieser Wahl ist, dass ja im Vorhinein schon festgelegt ist, wer allein regieren darf. Die CDU natürlich, wenn sie die Wahl mit Abstand gewinnt, keine vom Kanzler Scholz geführte Linke mehr, SPD, Grüne, Bündnisse, Wagenknecht, Linkspartei, zustande käme, was ja so manche Hoffnungen von Sozialdemokraten sind, dass man dann sich über Merz und andere hinwegsetzen könnte. Wenn also die Wahl so ausgeht, ja, dann ist klar, die Bevölkerung kann wählen, was sie will. Sie kriegt am Schluss eine CDU-SPD-Regierung. Aha, mit jenen Bestandschancen, die ich vorhin einmal schon beschrieben habe. Das, was immer mehr, ich glaube, inzwischen ist es fast schon eine relative Mehrheit in der Bevölkerung, für eine wünschenswerte Koalition halten, nämlich eine schwarz-blaue, ist ausdrücklich ausgeschlossen worden. Auch der Kanzlerkandidat, der Hauptprofiteur von einer solchen Koalition oder zumindest Zusammenarbeit wäre, hat sie klar ausgeschlossen. Infolgedessen hat er sich nun freiwillig unglaublichen Erpressungsmöglichkeiten der SPD unterworfen. Denn wenn die SPD der einzige in Frage kommende Koalitionspartner ist, dann steigt das Verhandlungsgewicht der SPD natürlich gigantisch an. Und dann kann Friedrich Merz wie ein Rumpelstilzchen noch so oft mit dem Fuß abstampfen und kann sagen, es wird nur eine Koalition geben, in der meine 5 folgenden Punkte drinnen stehen. Und wenn die SPD sagt, nö, machen wir nicht, dann kann er 3-4-mal aufstampfen. Aber es wird die SPD nicht zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrages bringen. Und dann kann er sagen, na gut, dann regieren wir nicht, dann bleibt der Scholz jahrelang geschäftsführend im Amt oder was? Oder stellt er nochmal die Vertrauensfrage und der Bundespräsident löst den Bundestag auf? Ja, was dann? Das kann ich Ihnen sagen. Dann ist die CDU anschließend zerrieben, zwischen den großen Blöcken der AfD auf der einen Seite und des linksgrünen Lagers auf der anderen Seite. Wenn Friedrich Merz als der Vollender des CDU-Zerstörungswerkes von Angela Merkel in die deutsche Geschichte eingehen will, dann muss er sich nur so verhalten. Folglich bleiben nur zwei Sachen. Entweder er muss kuschen, springt als Tiger, endet als Bettvorleger der SPD, dann schrumpft die CDU bei der nächsten Wahl auch, weil dann die restlichen CDU-Wähler erkennen, mit der CDU wird es nur SPD-gebilligte Politik geben. Oder er lässt sich auf eine Minderheitsregierung ein. Igitt, wenn die AfD ihn mitwählen würde, obwohl er keine eigene Mehrheit hatte, was müsste denn dann sein? Dann ist das unverzeihlich. Die Wahl muss sofort rückgängig gemacht werden. Dann muss er zurücktreten und weiß der Teufel was. Verstehen Sie? Dann haben wir ein Problem. Und in dieses Problem hat sich niemand anderes freiwillig und selbst hineinbegeben als Friedrich Merz selbst. Infolgedessen wird es für einen Politikanalytiker durchaus etwas haben wie so Tierexperimente. Wenn man sieht, wie sich Friedrich Merz nach der Wahl, obwohl auf dem Papier vermutlich Wahlsieger, in dieser Lage verhalten wird. Auch hier sei der alte Satz noch einmal gesagt, quid quid agis prudenta agas et res pizzes finem, was immer du tust, tu es klug und denke dran, was am Schluss rauskommen kann.
Das wird jetzt den ein oder anderen Unionswähler wahrscheinlich wenig trösten. Sprechen wir aber mal, bleiben wir mal beim Thema, sprechen wir über die möglichen Koalitionen nach der Wahl, Herr Professor Patzelt. Laut den aktuellsten Zahlen werden vor allem zwei Varianten gehandelt. Variante 1 ist FDP derzeit bei 4%, also wäre nicht im Bundestag vertreten, kommt nicht rein. Dann hätten wir wahrscheinlich Schwarz-Rot-Grün, also die sogenannte Kenia-Koalition. Variante 2, FDP schafft's rein. Dann hätten wir Schwarz-Rot-Gelb, die Deutschland-Koalition. Was käme denn da jeweils auf den Wähler, auf Deutschland, auf uns zu?
Bei Schwarz-Rot-Grün eine Fortsetzung der Politik Angela Merkels, weil nämlich das Verhandlungsgewicht von Friedrich Merz gar nicht so groß ist, selbst wenn er der Wahlsieger ist. Er hat ja keine Alternative zu dieser Koalition. Und bei einer CDU-SPD-Koalition muss man sehen, wer setzt sich denn nach der Bundestagswahl in SPD durch? Sind die Abgeordneten, die da bleiben, sozusagen die alten Gewerkschafter von Schrot und Körn eines Georg Leber oder die alten Wehrmachtsoffiziere vom Schlag eines Helmut Schmidt oder die gutwilligen Charismatiker vom Schlag eines Willy Brandt, mit denen man auch ackern kann? Oder sind es andere? Und wenn es ohnehin nur auf CDU und SPD, also Union und SPD hinausliefe, verweise ich nochmal auf das vorhin ausgeführte, das Verhandlungsgewicht der SPD ist dann so gigantisch groß, dass die CDU ihre Seele verkaufen muss. Und hat sie ihre Seele verkauft, ja, dann hat sie ihren eigenen weiteren Niedergang besiegelt, der sich demoskopisch bei den kommenden Landtagswahlen und bei den dann sehr wahrscheinlich kommenden vorgezogenen Bundestagswahlen nach dem Scheitern dieser Koalition zeigen wird.
Im Fall einer Deutschlandkoalition, also sprich Schwarz, Rot, Gelb, würde denn dann die FDP, ich sag mal, wieder mehr bürgerlichen Mittedrall reinbringen?
Dann könnte man darauf hoffen, dass gleichsam die SPD von CDU und SPD in die Zange genommen wird und sich überall dort, wo CDU und FDP gemeinsamer Meinung sind, selbst contre coeur dieser Meinung, diesem Politikvorhaben anschließen würde. Das kann man sich vorstellen. Ich will nicht verhehlen, dass das ein sanfter Wunsch von mir wäre, dass es so käme. Aber ich halte es dann doch auch nicht für gesichert, wobei wir an dieser Stelle erst am Wahlabend mit den Wahlergebnissen vor Augen genügend Stoff haben, um darüber seriös nachzudenken.
Eine andere Idee oder zwei andere Ideen, die auch herumgeistern, beide sind Minderheitsregierungen. Das eine wäre die Idee schwarz-gelbe Minderheitsregierung, das andere eine rot-grüne Minderheitsregierung. Wie wahrscheinlich sind die denn?
Also, für eine rot-grüne Minderheitsregierung müsste der Bundespräsident den Wahlverlierer Scholz sozusagen zum Bundeskanzler dem Bundestag vorschlagen. Das wäre unplausibel, dass nicht der Wahlsieger vorgeschlagen wird. Aber ich meine, in Österreich ist es ja von Bundespräsident Van der Bellen auch so praktiziert worden. Warum sollte das nicht auch der getreue sozialdemokratische Bundespräsident Steinmeier so haltern? Das ist denkbar, aber ich glaube nicht, dass Steinmeier es wagen würde, mit den durch die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland dann eben doch eingespielten Beschränkungen der Entscheidungsmöglichkeiten des Bundespräsidenten, selbst bei den ihm tatsächlich zur Entscheidung aufgegebenen Materien, so halten wird. Und wer würde denn dieser rot-grünen Minderheitsregierung im Bundestag angesichts der Aufgaben, die Massenmigration zu begrenzen, den Sozialstaat zu begrenzen, die Wirtschaft flott zu kriegen, wer würde denn der die gesetzgeberischen Mehrheiten geben? Außerdem würden bei den kommenden Landtagswahlen die letzten verbliebenen sozialdemokratisch oder grün regierten Länder in CDU-Hand fallen, um es so auszudrücken. Wie würde man denn den Bundesrat dazu kriegen? Und Achtung, wenn im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreicht ist, dann kann selbst bei bloßen Einspruchsgesetzen, wo der Bundesrat kein absolutes Veto hat, sondern nur ein suspensives Veto hat, der Bundestag diesen Einspruch des Bundesrates nicht überstimmen. Kurzum, eine solche Minderheitsregierung von SPD und Grünen hat nicht den Funken einer Chance, nicht den Funken einer Chance, erfolgreich zu regieren.
Und Schwarz-Gelb?
Naja, Schwarz-Gelb könnte es riskieren, wenn man sich darauf verständigt, wie informell und heimlich auch immer, sich bei den wichtigen Sachen rechtzeitig mit der AfD ins Benehmen zu setzen, sodass die Mehrheiten im Bundestag mit AfD-Stimmen gesichert sind. Das ist das, was auf dem Papier der Anführer der sächsischen Minderheitsregierung Kretschmer ja gesagt hat, es wird künftig einen Konsultationsmechanismus geben, dass die parlamentarischen Fraktionen schon bevor ein Gesetz aus der Regierung das Parlament erreicht und die Regierung ist sozusagen der zentrale Gesetzesentstehungsort in Deutschland. Er hat aber dann sofort, nachdem den Leuten aufgefallen war, dass das ja die Einladung an die AfD zur informellen Kooperation wäre, gleich gesagt, in diesem Konsultationsmechanismus wird die AfD natürlich nicht einbezogen. Ja, dann ist er natürlich hinfällig und nutzlos. Und das kann man dann durch bilaterale Gespräche zwischen CDU-Führung und linker Führung ja auch hinbekommen. Also eine schwarz-gelbe Koalition, die kann nur dann existieren, und das dürfte ihr wahrscheinlich die politische Vernunft auch eingeben, wenn sie Kooperation mit der AfD-Bundestagsfraktion aufnimmt, weil anders nicht geht, da kann man die staatspolitische Verantwortung ins Spiel bringen und hätte für die CDU den großen Vorteil, dass nicht sie, die CDU, alleine der Zusammenarbeit mit der AfD geziehen werden kann. Es sind dann die Liberalen schon auch dabei. Infolgedessen wäre das sozusagen für die CDU, wenn schon nicht zu einer Deutschlandkoalition käme, die zweite Möglichkeit, Regierungsmacht auch sogar mit Wirkungen auszuüben. Aber alles hängt davon ab, ob die FDP überhaupt über die 5%-Hürde kommt und ob die AfD nicht dem ganzen Unternehmen irgendwann den Saft abdreht.
Jetzt haben Sie Schwarz-Blau schon mal angesprochen. Friedrich Merz hat jetzt wiederholt eine Absage erteilt an jede Art von Zusammenarbeit. Jetzt ist die Sache aber die, beide zusammen kämen laut aktuellen Umfragen auf über 50% der Wählerstimmen. Wie lange ist es denn noch wahrscheinlich, dass es absolut keine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD gibt? Und falls nicht mit Merz, dann vielleicht mit einem Nachfolger künftig?
Die Sache muss man etwas gründlicher ansehen. Schauen Sie, dass Schwarz-Blau nicht in Frage kommt, das ergibt sich ja aus der, wie ein Credo immer wieder vorgebeteten Aussage, Deutschland muss aus der Mitte heraus regiert werden, nicht von den Rändern her. Und diese Aussage ist verbunden mit der Ansage, die deutsche Mitte besteht aus den Grünen, aus den Sozialdemokraten und zumindest aus den Merkel geprägten Kreisen der CDU. Die müssen dann sozusagen die rechten CDUler, den verschwundenen Stahlhelmflügel sozusagen noch mitziehen. Das ist die Mitte. Das ist jenes Parteienoligopol, welches das Recht hat, in Deutschland zu regieren. Ja, und dann wird es natürlich schwierig, wenn die CDU in dieser Mitte keine Mehrheit kriegt vom Wähler und wenn sie mit der AfD nicht darf. An dieser Stelle füge ich dann in der Regel an, den Seufzer, früher war wirklich manches besser. Früher hat man nicht die Linke, hat man nicht die Mitte gegen die Ränder ausgespielt, sondern gab es die Linke und die Rechte. Linke hatte klare Positionen, der Rechte hatte klare Positionen. Und dann wurde gesagt, in einer Demokratie entscheidet nun der Wähler, soll die Linke regieren oder die Rechte regieren. Würden wir so altbacken, altväterlich und gleichwohl so überaus vernünftig denken, und ansonsten hat doch auch kein Mensch ein Problem damit, Linke von Rechten zu unterscheiden und dann seinen Standpunkt einzunehmen. Meistens die Linke hat Recht und die Rechte nicht. Würden wir in diesen klaren Begriffen denken, dann wäre klar, wenn in einer repräsentativen Demokratie die Rechte, CDU, AfD, FDP, bei der Bevölkerung die Mehrheit hat, dann gehört es sich in einer repräsentativen Demokratie, dass im Parlament, in dem ja diese Mehrheit dank unseres Verhältniswahlrechts wiedergespiegelt wird, in einer parlamentarischen Mehrheit der Rechten, dann gehört es sich, dass im parlamentarischen Regierungssystem, wo die Regierung ja aus dem Parlament hervorgeht, die Regierung dann eben auch von der Rechten getragen wird. Aber das sind wahrscheinlich Gedanken, die viel zu einfach sind, um in unseren politischen Debatten überhaupt erwogen zu werden. Und weil das alles viel zu einfach und viel zu klar ist, als dass man darüber seriös nachdenken könnte, da muss alles fünfmal um die Ecke gehen, hat sich in dieser Unfähigkeit, auch systematisch einfach zu denken, die CDU-Führung, ich will das nicht alles nur an der Person von Merz festmachen, festgefahren und beharrt darauf, Deutschland muss aus der Mitte regiert werden, sagt also, Deutschland kann nur unter Zustimmung von Sozialdemokraten und, wenn nötig, Grünen regiert werden. Und das entlegitimiert unser politisches System. Wenn das Ganze dazu führen würde, dieses Regieren aus der Mitte gegen den natürlich rechten Rand, dass der rechte Rand schrumpft, ja, dann wäre das ein goldrichtiges Rezept. Aber dieses Regieren aus der Mitte hat er die AfD nicht halbiert oder zumindest gleichgelassen. Die ist ja doppelt so groß geworden. Und so wird, wenn keine stabile Regierungsmehrheit sich findet, bei vorgezogenen Neuwahlen noch größer werden. Warum man an nicht funktionierenden Politikrezepten festhält, obwohl nachgewiesen ist, dass sie nicht funktionieren und keine Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sie funktionieren, obwohl es eine klare Alternative gäbe, ja, das erfüllt das, was ich glaube Einstein genannt hat, jenen Wahnsinn, der sich darin erschöpft, dass man etwas, was nicht funktioniert, immer wieder macht, in der Hoffnung, irgendwann funktioniere es doch. Ist es nicht schade, dass mit einem Land wie dem unseren auf eine so primitive, intellektuell unterwertige Weise umgegangen wird?
Die Frage zum Schluss, Herr Professor Patzelt. Ganz viele Menschen fragen sich, und ich gebe die Frage direkt mal weiter, hält die nächste Regierung bis 2029 oder haben wir schon früher wieder Neuwahlen?
Wie auch immer die Regierungskoalition aussehen wird, sie wird nicht bis zum nächsten regulären Wahltermin halten. Kommen CDU und SPD in einer Koalition zusammen, dann werden sie die notwendigen Reformen für Deutschland nicht durchführen können, weil die notwendigen Reformen, Migrationspolitik, Rückbau des Sozialstaates und so weiter, dem widersprechen, was die SPD aufrichtig glaubt und was sie gefälligst auch als eine Partei der Linken zu vertreten hat. Es ist doch auch ganz entsetzlich, dass seit Angela Merkels Zeiten die SPD keine linke Partei mehr sein darf, keine Partei mehr sein darf, die legitimerweise Linken in Deutschland vertritt. Ist bei dieser Regierung die grüne Partei dabei, dann scheitert sie ohnehin zuvor, weil das wird nichts anderes als das Gewürge, das wir aus der Ampelregierung kennen, bloß ohne den Vertrauensvorschuss, den die Ampelregierung einst hatte. Ist es eine Koalition zwischen CDU und AfD, um das Undenkbare gleichwohl in Gedankenspielen zu erörtern, dann wird es so viele Demonstrationen geben, dass die Staatsgewalt im Wesentlichen damit beschäftigt ist, die übelsten Gewalttätigkeiten aus diesen Demonstrationen einzuhegen. Und dann haben wir ein vergiftetes Klima bis hin zu politischen Attentaten. Dann würde ich mich nicht wundern, wenn wir dann sozusagen, naja, die RAF im neuen Gewande wieder hätten, weil doch jetzt da wirklich der Faschismus regiert. und haben eine Minderheitsregierung, ganz gleich wie sie aussieht. Sie wird mit den Aufgaben nicht fertig werden, die unser Land hat. Ganz gleich, welche Regierung wir bekommen werden, sie überlebt die nächste Wahlperiode nicht.
Ja, wenig Erbauliches zum Schluss leider. Aber es wird spannend und ich hoffe, Herr Professor Patzelt, für uns alle, es kommt dann letztlich doch nicht so schlimm wie befürchtet. Hier und heute sind wir am Ende. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Gerne geschehen, wie immer.